Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Traditionell treffe ich jetzt ja immer Menschen, von denen ich nichts weiß. Ich kenne die Menschen nicht und versuche herauszufinden, wer das möglicherweise ist, mit dem ich spreche und warum wir miteinander sprechen. Und ebenfalls traditionell starte ich das Ganze mit einem Hallo.
Servus, grüß dich.
Servus. Ja, das verrät zumindest schon mal so grob eine Region, in der ich dich jetzt zumindest von deiner Herkunft her verorten würde. Und das wäre bei einem Servus entweder im Süden Deutschlands oder noch ein bisschen weiter südlicher, vielleicht bei unseren Freunden in Österreich.
Was würdest du denn denken von beiden?
Ich würde jetzt auf Österreich tippen.
Richtig.
Ja. Das verrät mir jetzt trotzdem noch nicht so richtig was über dich. Aber wir versuchen das jetzt mal miteinander und gucken mal, wo wir miteinander landen werden. Ich bin Sebastian. Darfst du mir deinen Vornamen verraten oder verrät er irgendwas über dich?
Ehrlich gesagt, glaube ich, könnte der schon recht viel verraten. Ich sage ihn dir gerne dann am Ende, wenn du magst.
Machen wir so. Dann bleibe ich bei einem freundlichen Du. Schön, dass wir miteinander sprechen. Es gibt 3 Hinweise aus der Redaktion und die bringen mich hoffentlich auf deine Spur. Das hier ist der erste.
Ich esse gerne Fleisch, ab und zu jedenfalls, weil ich denke, dass es zu einer gesunden Ernährung mit dazugehört.
Ich esse kein Fleisch, weil ich es ethisch nicht vertretbar finde, tote Tiere zu essen.
Ob etwas moralisch vertretbar ist, wer entscheidet das denn? Also ich habe meinen Weg gefunden, ich esse das Fleisch, was ich selbst erlege und habe damit ein reines Gewissen und ja, freue mich über das, was ich bei mir auf dem Teller habe.
So, 2 Möglichkeiten sehe ich jetzt gerade, in die wir abbiegen könnten. Variante 1 ist, du beschäftigst dich genau mit dem, was wir gerade gehört haben, nämlich mit Ernährung, vielleicht im Speziellen sogar mit Fleisch. Vielleicht bist du sogar jemand, der sein Fleisch selber erlegt, ja, und deswegen sagt, mein Fleischkonsum ist okay. Möglichkeit 2, weil es ja um eine moralische Frage ging, du beschäftigst dich mit moralischen Fragen, also bist auf der Metaebene unterwegs und überlegst dir genau zu solchen Fragestellungen mögliche Antworten. Also bist vielleicht eher sowas wie in der Philosophie zu Hause. Fangen wir mal Stückchen für Stückchen an. Isst du gerne Fleisch?
Also ich mag den Geschmack von Fleisch.
Ja.
Das heißt doch nicht unbedingt, dass ich es esse.
Okay, verstehe. Das heißt, vielleicht isst du gerne das, was nach Fleisch schmeckt, aber gar kein Fleisch mehr isst. Hast du was mit Fleischersatzprodukten zu tun?
Im sehr weitesten Sinne. Also es könnte dich auf die falsche Spur locken, aber im weitesten Sinne spreche ich unter anderem auch über dieses Thema.
Okay, du sprichst auf jeden Fall über Dinge. Das heißt, du bist jetzt kein Jäger, der im Wald sein eigenes Wildschwein erlegt.
Nein.
Nein.
Nicht in diesem Leben.
Nicht in diesem Leben, okay. Fändest du es okay, wenn jemand sein eigenes Wildschwein, also ein Wildschwein erlegt, um quasi seinen eigenen Fleischkonsum zu decken?
Ich würde denken, das kommt auf die Umstände drauf an, in welcher Lebensrealität sich die jeweilige Person befindet.
Aber das ist ein Thema, über das du in der Öffentlichkeit sprechen würdest, also oder vielleicht auch schon getan hast.
Ja, definitiv.
Okay, dann halten wir fest, du sprichst in der Öffentlichkeit, das hier ist der 2. Hinweis.
Fleischesser stinken, behaupten viele Vegetarier. Und tatsächlich, Wissenschaftler der Uni Prag fanden heraus, dass Männer, die sich vegetarisch ernähren, attraktiver riechen. Dafür sind Vegetarier arrogant, selbstgerecht und nervig. Das zumindest findet die Mehrheit der Fleischesser, die für eine amerikanische Studie befragt wurden. Und noch so ein Klischee, Fleischesser sind aggressiv. Vegetarier hingegen bringen Frieden und Liebe in die Welt. Nur, wie passt er hier da hinein? Der Vegetarier Hitler?
What?
Ja, ja. Das habe ich auch schon mal irgendwann gehört, dass Hitler wohl Vegetarier gewesen sein soll. Aber naja, gut.
Was
das
übrigens falsch ist, historisch gesehen.
Ist es falsch, ja?
Also, ja, das ist falsch.
Aber da war ja einiges an Klischees gerade dabei. Also da hat ja jemand mal ordentlich in die Klischeekiste gegriffen. Aber da sind wir schon wieder beim Fleisch. Das heißt, beschäftigst du dich schwerpunktmäßig mit diesem Themenbereich?
Unter anderem schon. Also ich beschäftige mich mit dem Thema Fleischkonsum und alles, was daran hängt, beruflich und privat.
Okay, wenn du das in der Öffentlichkeit tust, dann würde ich jetzt erstmal vermuten, du bist sowas wie Journalist.
Ich habe auch schon journalistisch gearbeitet, aber es ist eigentlich nicht mein, also es würde die, glaube ich, auf eine falsche Fährte führen.
Also wenn du nicht öffentlich als Journalist sprichst, dann bliebe noch der Bereich der Wissenschaft. Da ja, hält man ja auch Vorträge zum Beispiel oder sowas. Bist du Wissenschaftler?
Ja.
Aha. Du bist Wissenschaftler und du beschäftigst dich mit Fleisch. Ich habe irgendwann mal gehört von dem Fleisch, was in Reagenzgläsern gezüchtet wird, also quasi Laborfleisch. Hast du möglicherweise damit was zu tun? Also hast du irgendwie damit zu tun, Fleisch künstlich herzustellen ohne Tier, aber es ist am Ende doch Fleisch?
Also ja, Habi, erneut glaube ich, dass es dir auf falsche Fährte führen würde, ehrlich gesagt. Das werden sie vielleicht dann aufklären. Aber ja, Habi, tatsächlich in ganz vielen Ebenen, aber eben nicht nur. Es ist eigentlich nicht mein primärer Kernbereich, aber er wird es zunehmend, einfach weil es ein sehr relevantes Thema ist. Mhm. Und wie du gesagt hast, also in Singapur wurde ja Ende 2020 das erste Mal im Restaurant das verkauft und 2021 dann in Amerika.
Du bist eine harte Nuss. Also wir halten fest, du beschäftigst dich mit Lebensmitteln. Das heißt, ich versuche jetzt mal in eine Richtung Fachrichtung zu gehen. Bist du dann sowas wie Ökotrophologe, heißt es, glaube ich?
Ja, es ist nicht genau der Studiengang gewesen, aber die Fachrichtung ist genau die richtige.
Mit einer Spezialisierung im Zweifel.
Bachelor, Master und Doktor, yes.
Ach du Heiliger, die ganze Laufbahn. Respekt dafür, der letzte Hinweis.
Hey, was wäre denn für mich persönlich gut? Was sind die goldenen Regeln der Ethik? Und wenn ich nicht möchte, dass mir etwas angetan wird, finde ich, kann man überlegen, warum tue ich das dann einem anderen Lebewesen an? Und wenn man sagt, hey, kann ich das für mich rechtfertigen, Fleisch zu essen und damit Tiere zu töten oder nicht, ist ja die Frage eigentlich nicht, ob ich es kann oder ob er es kann oder sie, sondern was es mit dem Opfer macht. Mhm.
So, also. Ich würde jetzt mal sagen, dein Themengebiet ist, wie kann ich ethisch oder moralisch vertretbar mich ernähren? Also so ungefähr stelle ich mir jetzt das vor, was du in deinem beruflichen Leben tust. Wie nah bin ich dran?
Ich finde sehr nah. Also auf jeden Fall nicht komplett falsch.
Das ist doch ein Anfang. Dann würde ich sagen, mit dem Blick auf die Uhr, dann füge doch noch schnell hinzu, was ich nicht erraten habe und erzähl mir, wie nah ich dann am Ende wirklich dran bin.
Sehr gerne. Also du hast das gut umrissen. Ich glaube, die einzige Frage noch offen ist, über welche Kanäle passiert das meistens? Ich bin primär Autor, ich schreibe Bücher zu dem Thema, mache natürlich auch Vorträge, habe einen YouTube-Kanal, der sich mit dem Thema beschäftigt und letztendlich, wenn man mich fragen würde, wie kannst du deinen Beruf und deine Arbeit mit ein, zwei Sätzen beschreiben, dann würde ich so zusammenfassen, dass ich versuche, Ernährungskonzepte zu kreieren, die die wachsende Weltbevölkerung auf eine nachhaltige, ethische und gesundheitsförderliche Art und Weise ernähren. Und das sind eben die drei Eckpfeiler, die Gesundheit im Rahmen der Ernährungswissenschaft, dann natürlich die Umweltwissenschaft, die ökologischen Aspekte und auch die Philosophie und die Ethik, die ethischen Aspekte.
Okay, das hast du jetzt viel schöner ausgedrückt, als ich das eben getan habe, aber du hast recht, so fürchterlich weit war ich da jetzt eigentlich gar nicht von entfernt, oder?
Finde ich auch. Ich hatte auch Übungen davor.
Ja, du hast es wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gesagt. Jetzt hast du eben gesagt, du verrätst mir hinterher deinen Namen. Löst du das Versprechen ein?
Sehr gerne. Mein Name ist Nico Rittenau.
Ich freue mich.
Du hattest gesagt, boah, in dem Video haben wir ja viele Klischees gehört und der Titel meines ersten Buchs ist Vegan Klischee AD und Klischees und Mythen zu widerlegen ist natürlich ein großer Teil meiner Arbeit, weil zum Thema der veganen Ernährung natürlich viele Mythen und Klischees kursieren.
Also auch in beide Richtungen, ne? Also auch was Fleischessen und Fleischesser angeht, das ist wahrscheinlich auch ziemlicher Quatsch. Fleischesser stinken, ist da was dran?
Ja, das ist ein gutes Beispiel, wie Studien und wie Wissenschaft in den populären Medien oft falsch dargestellt wird. Es gibt mehrere Untersuchungen, die das getestet haben. Ich weiß jetzt nicht, auf welche sich dieser Bericht jetzt bezogen hat, aber in den meisten hat sich nicht gezeigt, dass per se Veganer super riechen und Fleisch ist erschrecklich, sondern dass gewisse Fleischprodukte, zum Beispiel rotes Fleisch, tatsächlich mit einem stärkeren Körpergeruch einhergeht. Eine eiweißbetonte Kost, einen anderen Körpergeruch wie eine eiweißarme Diät verursacht, aber das ist nicht per se jetzt eine Frage vegan oder Mischköstler, sondern die genaue Kostzusammensetzung.
Also du bist angetreten, zumindest in deinem ersten Buch, um quasi solche Missverständnisse, solche Mythen zu untersuchen und auf Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Und das ist wahrscheinlich eine große Aufgabe, weil so ein bisschen liberalisiert sich das, habe ich so das Gefühl in den letzten Jahren. Also es wird alles so ein bisschen entspannter, aber es ist immer noch ja fast sowas. Also die Lager so zwischen vegan, vegetarisch und eben Fleischesser, ja, es geht schon fast in Richtung Glaubensfragen, so habe ich so das Gefühl. Ne?
Ohne Frage. Also ich bin ganz der Meinung, dass auf beiden Seiten es Leute gibt, die über die Stränge schlagen und die guten Manieren und generell einen richtigen Umgangston außen vor lassen. Das sollte ja in beide Richtungen niemals passieren. Aber das sind natürlich schwerwiegende und wichtige Themen. Da geht es um die 60 Milliarden plus Tiere am Land, plus 1 bis 2 Billiarden, glaube ich, Tiere im Meer und die Zerstörung der Meere, die Rodung des Regenwaldes und viele gesundheitliche und andere ökologische Fragen. Das heißt, dass da die Gemüter natürlich erhitzen können, ist aus meiner Sicht nachvollziehbar, weil Essen ist ja auch was sehr Emotionales, was sehr Persönliches. Wir machen das ja mehrmals täglich, es wird ein Teil von uns, was wir essen etc. dass ich kann das schon nachvollziehen, dass Leute da emotional sind, aber ich versuche eben genau das Gegenteil, ich versuche das auf eine rationale, objektive Basis zu heben und eher, auch wenn es ein emotionales Thema ist, die Emotionen ein bisschen rauszunehmen und zu gucken, hey, wir sitzen alle im selben Boot, wir haben die große Frage, wie können wir diese 10 Milliarden Menschen, die wir nach 2050 sein werden, eben gesundheitsförderlich, nachhaltig und ethisch ernähren, und da spielt Foodtechnologie eine große Rolle, da spielt aber natürlich generell unser persönliches Verhalten eine große Rolle, die Politik eine große Rolle, und das müssen wir halt alles unter den Hut bringen, denn es sind zwar Lager, wie du richtig gesagt hast, aber wir sitzen halt am Ende des Tages alle im selben Boot, haben nur einen Planeten.
Wenn du es auf eine rationale Ebene hebst, bist du relativ schnell am Ende, wenn es dann um so Sachen geht, wie zum Beispiel Fleischkonsum, und nicht nur wegen des Themas Tierleid. Ne? Es geht ja da auch um ganz andere Sachen, wie zum Beispiel um den wahnsinnigen Wasserverbrauch oder auch den Flächenverbrauch, weil du ja einmal die Tiere irgendwo auf Weiden stehen haben musst, im besten Fall, und du brauchst ja Unmengen an Futter, die ja auch super viel Platz wegnehmen, wo ja Nahrung für uns wachsen, also für uns Menschen wachsen könnte. Das heißt, wenn man da rein rational und logisch rangeht, ist man doch eigentlich relativ schnell am Ende bei Fleischkonsum, oder?
Man ist zumindest relativ schnell am Ende, dass das Tier als Fleischproduzent ein Auslaufmodell sein muss. Also wir haben ja vor 12.000, 14.000 Jahren angefangen, Tiere zu domestizieren und haben mit wenigen Ausnahmen der Intensivierung eigentlich nichts Grundlegendes verändert, wie wir Fleisch und Milch und Käse produzieren. Mhm. Und wie du richtig gesagt hast, das ist ein wahnsinnig großer Flächen- und Wasserverbraucher, ein großer CO2-Emitter. Es ist ein Thema Pandemien, Thema Antibiotikaresistenzen. Also rational gesehen bleibt abseits von den Geschmacksvorlieben nicht wirklich viel übrig, was den Fleischkonsum rechtfertigt. Aber der Geschmack ist natürlich ein wichtiges Thema und die Convenience und die Gewohnheit. Und aus meiner Sicht werden wir als Menschheit zumindest einmal auf absehbare Zeit in den nächsten Jahrzehnten immer Fleisch und Milch und Käse konsumieren, aber das Tier als Produzent wird ein Auslaufmodell. Und was du ja vorher schon angesprochen hast, die zellbasierte Landwirtschaft wird das Ganze ablösen. Da gibt es auch Hochrechnungen, dass zum Beispiel im Jahr 2040 60%, also mehr als die Hälfte des weltweiten Fleisches, entweder aus Zellkulturen oder aus Pflanzen stammen wird und eben nicht mehr über den Umweg des Tieres kommt, weil Tiere haben da kein Monopol auf Texturen, Geschmäcker oder Nährstoffe, und man kann das mit Foodtech relativ gut auch ohne dem Tier effizienter machen.
Zellbasiert. Damit meinst du tatsächlich so dieses Laborfleisch quasi, ja?
Genau, sobald das auf einem großen Maßstab produziert wird, hat das mit einem Reagenzglas nichts mehr zu tun, sondern das wird ähnlich wie jetzt Bier oder Kombucha gebraut wird, in Tanks gemacht.
Hast du das mal probieren können oder ist das in Deutschland noch total schwierig?
Noch nicht. Das, was ich machen durfte, ich war vor der Pandemie noch in San Francisco und konnte dort die erste zellbasierte Milch beziehungsweise daraus hergestelltes Eis probieren. Das war auf jeden Fall auch schon ein Gamechanger. Das Fleisch aktuell noch in so kleinem Maßstab und so selten verkostet, dass ich leider noch nicht die Gelegenheit hatte. Mhm. Aber es interessiert mich natürlich und ich denke, es ist eine Frage von eher Jahren als Jahrzehnten.
So, jetzt hast du gesagt, du bist auf der einen Seite in der Wissenschaft, in der Forschung unterwegs, aber du siehst dich auch als jemand, der dieses Thema kommunizieren möchte, diskutieren möchte. Du schreibst Bücher, du hast einen YouTube-Kanal, hast du gesagt. Was genau ist da deine Rolle oder wie siehst du deine Rolle? Was möchtest du erreichen?
Ich sehe mich primär als Vermittler, als Zwischenstück zwischen der Wissenschaft und den Endverbrauchern und Verbraucherinnen, denn wir haben so wahnsinnig viele Daten aus der Wissenschaft, die uns so sehr über die Ernährung aufklären, die uns sehr viele wichtige Fragen beantworten, aber vieles davon geht in den wissenschaftlichen Journals und in den Datenbanken verloren und wird gar nie wirklich kommuniziert. Und wir haben so eine sehr große Unsicherheit und auch Verwirrtheit in Ernährungsfragen in der Gesellschaft. Wir hören heute in der Schlagzeile das, morgen das genaue Gegenteil. Und ich habe das Gefühl, viele Menschen werden aber an diesem Punkt frustriert und sagen, okay, offensichtlich hat ja niemand eine Ahnung, was jetzt gesund und ungesund ist, ob jetzt das eine gut und schlecht ist. Und das ist nicht der Fall. Es gibt in der Wissenschaft, in der Ernährungswissenschaft deutlich mehr Konsens als Dissens. Und diesen Konsens möchte ich in die Gesellschaft bringen und zeigen, dass die Beschäftigung mit Ernährung nicht ein trockenes wissenschaftliches Thema sein muss, dass es sehr alltagstauglich ist, dass es sehr alltagsrelevant ist und dass wir mit jeder einzelnen Mahlzeit eben nicht nur was Gutes für uns selbst, unsere Gesundheit tun können, sondern auch für jede andere Art von Leben auf dem Planeten und für den Planeten selbst.
Da würde ich auch gerne, weil es ein Riesenthema ist, gleich noch ein bisschen intensiver einsteigen. Aber ich finde es ganz spannend, was du gerade gesagt hast über diese Verwirrung, die in der Gesellschaft herrscht, was so Nahrungsmittelthemen angeht. Und du hast ja gerade gesagt, eigentlich gibt es in vielen Themen Konsens in der Wissenschaft. Aber es wird ja ganz häufig was anderes transportiert. Und da frage ich mich, woran liegt denn das am Ende? Sind es die Medien? Also wenn ich mir zum Beispiel irgendwie diese ganzen Schlagzeilen über Kaffee anschaue, die zum Teil ja total widersprüchlich sind. Oder über Schokolade, was Schokolade alles kann und nicht kann oder so. Ne? Das sind ja so Dauerbrenner. Und alle halbe Jahre kommt wieder irgendeine neue Studie, wo drin steht, hier trink nicht zu viel Kaffee sonst oder trink mehr Kaffee, weil so, ne?
Ich denke, dass es zwei Ebenen hat, die dafür verantwortlich sind. Auf der einen Seite finde ich es einmal grundsätzlich großartig, dass sowohl in den klassischen als auch in den sozialen Medien viel über das Thema berichtet wird und offensichtlich Interesse herrscht. Mhm. Auf der anderen Seite werden natürlich die meisten Berichte in den klassischen und sozialen Medien nicht von Fachkräften verfasst und entsprechend vereinfacht und sehr oft falsch werden Primärdaten auch dann in die Öffentlichkeit getragen. Ich sehe das sehr oft, natürlich mein Kernbereich ist die pflanzliche Ernährung, aber ich sehe es auch in anderen Bereichen, dass wenn man die jeweiligen Studien über die berichtet wird, zum Beispiel jetzt auch mit dem Körpergeruch oder auch mit dem Thema verursacht Ernährung XY, Depressionen, Essstörungen oder sonst was, da gibt es auch einige Berichte. Wenn wir uns die Daten wirklich angucken, dann steht teilweise sogar das Gegenteil von dem drin, was in den populären Medien berichtet wurde und zumindest einmal sehr stark abstrahiert ist es in allen Fällen. Das heißt, das größte Manko sehe ich, dass die Daten, die von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sehr gewissenhaft gesammelt wurden, sehr gewissenhaft ausgewertet wurden und auch entsprechend gewissenhaft kommuniziert wurden, dann sozusagen von der Wissenschaft zum Endverbraucher, Endverbraucherin einfach komplett aus dem Zusammenhang gerissen wird. Und genau da sehe ich auch meine Rolle, weil da sehe ich das größte Manko bis dato noch. Hm.
Jetzt hast du eben gesagt, du hast ein Buch geschrieben über Klischees, die so in der veganen Welt unterwegs sind. Was sind denn da so die typischsten Klischees, mit denen man es zu tun hat?
Es sind aus meiner Sicht so zwei große Kernbereiche. Zum einen einmal die ernährungswissenschaftlichen Mythen. Also viele Menschen sind ja heute noch der Meinung, dass tierische Produkte Monopole auf gewisse Nährstoffe hätten. Das heißt, man hört, wenn du jetzt keine Milch trinkst, dann kriegst du doch zu wenig Kalzium und ohne rotes Fleisch nicht genug Eisen und ohne Fisch nicht genug Jod und Omega-3s etc. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich die kulinarischen Sachen, so hey, was isst du eigentlich noch, wenn du vegan bist? Du kannst ja nichts mehr essen etc. etc. Vegane Ernährung ist langweilig und fad etc. Mhm. Und dann so ein bisschen in der letzten Zeit auch noch natürlich ökologische Sachen. Man hört, ja, vegan sein ist angeblich viel ökologischer, aber für deine Sojaprodukte wird ja der Regenwald gerodet, für dein Palmöl wird ebenfalls der Regenwald gerodet und wenn man Monokulturen anbaut für dein Getreide, sterben mehr Tiere, als wenn die eine Kuh schlachte etc. etc. Und in einigen von diesen, oder fast in allen Punkten, steckt auch ein gewisser Punkt, der einen Funken Wahrheit in sich trägt, aber er wird halt komplett aus dem Zusammenhang gerissen und dann am Ende des Tages falsch dargestellt. Mhm.
Auch da können wir jetzt in irgendwie jede Richtung noch tiefer eintauchen. Du hast eben gesagt, du hast schon irgendwas mit Lebensmitteln. Was genau eigentlich studiert?
Ich habe im Bachelor Ernährungsberatung, im Master Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin studiert und jetzt promoviere in der Universität in Bonn oder an der Universität in Bonn im Bereich Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften. Mhm.
Wie bist du zu dem Thema gekommen oder wie ist das zu dir gekommen?
Ja, tatsächlich über Umwege. Also ich komme ursprünglich aus Österreich, wie du richtig erraten hast, lebe mittlerweile aber schon lange nicht mehr in Österreich, habe auch versucht Deutsch zu lernen, weil ich 8 Jahre in Deutschland gelebt habe. Und habe ursprünglich eigentlich eine Primärausbildung in der Hotellerie und Gastronomie gemacht. Also ich bin Touristikkaufmann und hatte immer den Wunsch, irgendwo auf den Cayman Islands oder ansonsten einem schönen Ort ein Luxushotel zu managen und mir in meiner Freizeit die Sonne auf dem Bauch scheinen zu lassen.
Klingt das jetzt eigentlich nicht nach dem schlechtesten Plan auch. Ne?
Genau, ich fand den auch nicht schlecht. Das Problem war nur, dass dann nach meiner Primärausbildung während dem Studium, ich habe damals Unternehmensführung studiert, ich mit mehr und mehr Themen in Berührung kam, die mich mehr gefesselt und interessiert haben, weil sie mir wichtiger erschienen und größer und drängender, eben Fragen der Welternährung, der Weltgesundheit, der Ethik etc. Und ab einem gewissen Punkt schien mir dieser Traum des Luxushotels ehrlich gesagt relativ oberflächlich und sinnentleert, was auch natürlich ein bisschen dazu geführt hat, dass so ein bisschen eine verfrühte Midlife-Crisis eintrat, aber als die dann überwunden war, war am Ende des Tages sozusagen das herausgekommen. Aber dass das ein Job sein könnte, hätte ich natürlich damals auch nicht gedacht. Also ich habe damals nicht mit diesem Ziel meinen Bachelor gemacht, sondern habe das primär damals aus privatem Interesse gemacht, wollte mehr über Ernährung wissen, wollte wissen, kann ich mich denn überhaupt vegan ernähren oder ist das total ungesund? Und ab einem gewissen Punkt stand ich dann plötzlich auf der Bühne, sehr vereinfacht gesagt.
Hat das Thema Ernährung da irgendeine Rolle gespielt oder lernt, also kommt man da auch irgendwie an Kochen dran vorbei oder sowas?
Ja, in Österreich ist die Ausbildung zum Touristikkaufmann auch noch ein bisschen anders als in Deutschland und da spielt Kochlehre, Servierkunde, Weinkunde etc. eine große Rolle. Also wir standen jede Woche in der Küche, wir standen jede Woche am Gast und haben flambiert, tranchiert, filetiert, wie auch immer. Und ich hatte da tatsächlich zum ersten Mal einen engeren Kontakt und mehr Berührungspunkte mit Lebensmitteln und das hat auch, glaube ich, so diese Initialzündung gegeben, weil früher war halt Fastfood um die Ecke. Ich war hungrig, ich habe irgendwas gegessen. Ich habe das gegessen, was es halt gab. Und ab diesem Punkt habe ich aber mehr und mehr Interesse auch an dem Lebensmittel und allen Aspekten dahinter auch entwickelt.
Also ich weiß jetzt nicht genau, wie alt du bist, aber wenn du jetzt gerade einen Doktor machst, dann würde ich jetzt sagen, Ausbildung, Bachelor, Master, Doktor, sagen wir mal, maximal Mitte 30.
Anfang 30.
Anfang 30, du warst schnell, alles klar.
Also 30.
Sehr Anfang 30, okay.
Ja.
Dann bist du tatsächlich schneller unterwegs gewesen als er, aber gut, das ist ein anderes Thema. Wenn du jetzt sagst, du hast zwischendurch...
Ich bin noch im Doktor, muss man sagen, der ist noch nicht fertig.
Okay, alles klar. Du hast zwischendurch eine Midlife-Crisis gehabt, hast du eben gesagt. Was genau ist da passiert?
Du, das ist jetzt auch natürlich schon ungefähr ein gutes Jahrzehnt her, ja, und ist ein Riesenthema, dass ich mir da mal wieder reindenken müsste. Aber aus der heutigen Sicht war das Problem damals meine aufkeimende Veränderung in meinen Denkmustern und meinen Werten, mein Wertesystem, das aber gleichzeitig noch in meiner damaligen Lebensrealität steckte. Und das gab sehr lange einen Zwiespalt zwischen dem, wie ich mich und die Welt sah und dem, wie ich mich verhalten habe und die Welt auch in meinem direkten Umfeld gesehen habe. Und ich hatte natürlich damals auch noch nicht die Möglichkeit, mein Lebensumfeld und meine Lebensrealität so zu gestalten, dass das in Kongruenz miteinander steht. Und das hat einfach zu ganz vielen Spannungen geführt, zu einer großen Sinnentleertheit damals auch. Und ich wusste eben noch nicht, wie mein Lebensweg da weitergehen soll. Und ich hatte einfach diesen großen Weltschmerz gespürt und gefühlt und das hatte gedacht so, ich sehe hier dieses Problem und dieses und jenes und ich kann gar nichts dagegen machen. Ich wüsste aber auch nicht, wer sonst was dagegen machen soll. Oh mein Gott, alles ist schrecklich. So sehr, sehr düsteres Mindset für eine Zeit lang, weil es einfach sehr über mich hereinbrach. Dieses Elend in der Tierhaltung, der menschengemachte Klimawandel, die Umweltzerstörung etc. etc. Und mittlerweile natürlich sehen wir die Möglichkeiten, die wir haben und ich denke im Gegenteil sogar, dass die Menschheit da sehr wohl einen Weg finden wird und je drängender das Problem wird, desto kreativer werden wir dabei werden, aber eben vor guten 10 Jahren war das noch nicht der Fall.
Ich frage aus zwei Gründen, weil es einmal ja für dich dann wahrscheinlich wirklich eine wichtige Phase gewesen ist, also so eine Umbruchsphase, wo du dich auf den Weg gemacht hast, auf dem du jetzt bist und ich glaube, weil das, was du da gerade beschrieben hast, durchaus auch in verschiedenen, vielleicht auch abgeschwächteren Formen jede und jeder irgendwann mal erlebt hat oder vielleicht auch heute noch erlebt, also dieses Gefühl von, ich müsste eigentlich irgendwie was an meinem Leben, an meinem Mindset ändern und da ist auch schon ein bisschen was passiert, aber ich habe es noch nicht so richtig hinbekommen, weil ich noch so ein bisschen in meinem alten Ich unterwegs bin, obwohl ich weiß, ich müsste das so ein bisschen auffrischen, so, weißt du?
Bin ich ganz bei dir. Ich glaube, bei mir war es einfach nur sehr viel konzentrierter. Deswegen hat es halt zu mehr Problemen, aber auch zum schnelleren Veränderungsprozess geführt. Aber ja, ich denke auch, dass in unterschiedlichen Intensitäten, dass die meisten Menschen früher oder später in ihrem Leben haben, sei es jetzt das Thema Ernährung oder auch andere Aspekte, gibt es ja auch viele weitere.
Aber ich glaube, wahrscheinlich müssten wir das, wenn ich jetzt dem folge, was du eben gesagt hast über die Welternährung und die Zukunft, müssten wir das auch früher oder später angehen, weil wir müssen uns ändern, wir müssen unsere Ernährungsgewohnheiten ändern.
Ja, rein rechnerisch keine andere Möglichkeit. Es gibt mehrere Möglichkeiten, was wir tun können, aber dass wir was verändern müssen, ist unausweichlich.
Du isst kein Fleisch mehr, nehme ich an.
Ich esse temporär kein Fleisch mehr, solange es eben die Produktion von Fleisch am Tier hängt. In dem Moment, wo das entkoppelt ist und es kein ethisches und ökologisches Problem mehr gibt, freue ich mich sehr darauf, wieder Fleisch und vor allem auch wieder Milchprodukte zu essen. Weil ich dachte damals wirklich, ein Leben ohne Parmesan wäre nicht lebenswert. Und es ist lebenswert, aber es wäre noch etwas schöner mit Parmesan, aber eben halt ohne das Kuhleid.
Ich kann es total nachvollziehen, beide Richtungen. Wann hast du das letzte Mal Fleisch gegessen oder Parmesan irgendwo drüber gestreut?
Also ich feiere meinen Vegan-Geburtstag tatsächlich immer im Februar, weil ich im Februar 2013 damals bei so einem veganen Einsteigerprogramm einer Tierschutzorganisation mitgemacht habe und das war mehr oder weniger der Zeitpunkt, als ich dann aufgehört habe, tierische Produkte zu essen. Ich habe also den genauen Tag nicht mehr im Kopf, wann ich das letzte Mal Fleisch, Käse, Milch und Eier gegessen habe, aber es muss Anfang 2013 oder Ende 2012 gewesen sein, so in dem Dreh herum.
Wenn ich mir so Ernährungsgewohnheiten anschaue und auch die Art und Weise, was uns von der Ernährungsmittelindustrie so zur Verfügung gestellt wird an Lebensmitteln, also so viele Dinge, von denen wir eigentlich wissen, dass sie gar nicht so richtig gut sind für uns, wann ist das umgeschlagen, dass wir Genuss aus ungesundem Essen ziehen? Weil früher haben wir das nicht gemacht, oder?
Man muss einmal fragen, was ist denn überhaupt gesund und was ist ungesund und was ist das Problem an der heutigen Ernährung? Und das größte Problem der heutigen Ernährung sind zwei Dinge. Sie ist sehr energie-, also kalorienreich. Sie enthält zu viel Salz, zu viel Kalorien für unseren Lebensstil. Und sie hat zu viele Einfachzucker und zu viel von den falschen Fettsäuren. Plus sie ist etwas zu nährstoffarm, aber das ist eher eine andere Frage. Das hat mit dem Geschmack weniger zu tun. Und all diese Dinge passieren, weil sie unserer evolutiven Prägung entsprechen. Denn wenn wir uns jetzt, sagen wir mal, 12, 14, 18, 20.000 Jahre zurückversetzen, dann waren all diese Dinge, die wir heute mögen und uns schaden, Gründe für unser Überleben. Wir haben eine natürliche, angeborene Vorliebe für Süßes. Mhm. Das hat zum einen den Grund, weil die Muttermilch des Menschen, genauso wie auch andere, Laktose enthält und süß ist und wir damit schon von Anfang an daran geprägt werden. Plus in der Natur, wenn etwas süß ist, liefert das schnell verfügbare Kohlenhydrate, ist wahrscheinlich nicht giftig. Deswegen haben wir eine natürliche Tendenz dazu. Aber das kommt aus Zeiten, wo es halt noch nicht an jeder Ecke zuckerhaltige Lebensmittel gab, sondern Süße halt aus Früchten kam. Aber die Prägung ist halt dieselbe. Auf der anderen Seite haben wir Geschmacksknospen für Fett. Wir haben eine natürliche Vorliebe für Fett, weil in Zeiten des Nahrungsmangels wir natürlich die fetthaltigsten Lebensmittel unterscheiden mussten von den weniger energiereichen, damit wir eher die mit mehr Kalorien essen, um zu überleben. Mhm. In der heutigen Zeit natürlich das genaue Gegenteil. Diese Vorliebe treibt uns dazu, dass wir immer mehr Kalorien zu uns nehmen. Und das Dritte ist, wir haben eine natürliche Vorliebe für salzige Geschmäcker, weil Salz besteht ja aus Natriumchlorid. Natrium ist ein relativ seltenes Mineral in unserer Nahrung und wir mussten die paar Natriumquellen schmecken können, damit wir ausreichend davon essen. Mhm. Seitdem wir aber Salz als Konservierungs- und Geschmacksverstärker in den Lebensmitteln noch und nöcher haben, wird das zum Problem. Und das führt am Ende des Tages dazu, dass wir genau das nicht machen sollten, was uns einige unter Anführungszeichen Ernährungsexperten sagen, dass wir auf unser Bauchgefühl hören sollten in Ernährungsfragen, weil das führt uns an der Nase lang. Wir müssen auf unseren Kopf hören und müssen verstehen, warum wir gewisse Vorlieben haben und wie wir die bedienen können, ohne dass es gesundheitsschädlich ist.
Wie sollten wir essen? Wie sollten wir uns ernähren?
Ja, ich denke, wir stehen am Beginn einer nächsten großen Revolution, was unsere Ernährung betrifft. Wir haben, wie schon vorhin angesprochen, ja die zwei letzten großen Revolutionen, wenn wir sehr weit zurückgehen, die neolithische, wo wir eben angefangen haben, Ackerbau zu betreiben, Viehzucht zu betreiben. Das hat unser Leben, unsere Lebensrealität sehr verändert. Dann hatten wir die grüne Revolution, beziehungsweise darin einhergehend auch generell diese ganze technische Revolution, wo wir sehr viel ertragreichere Feldfrüchte anbauen konnten, das Ganze technologisch und technisiert viel effizienter anbauen konnten. Und das hat dazu geführt, dass wir ja primär jetzt einmal in einer sehr komfortablen Situation sind. Also wir könnten die ganze Welt ernähren, de facto können wir zumindest die westliche Welt im Überfluss ernähren und kaum jemand muss heutzutage noch auf irgendwas verzichten, was es die klassischen Speisen angeht. Mhm. Das einzige Problem, und das ist auch jetzt nicht irgendwie die Schuld von den Personen, die das damals vorangetragen haben, denn die Ernährungswissenschaft und die Kunde über Vitamine, Mineralstoffe etc. ist relativ jung. Wir haben in dem ganzen Prozess einfach vergessen, die Nahrungsmittel nicht nur auf Geschmack, Haltbarkeit, Ertrag, Aussehen etc. zu optimieren, sondern eben auch auf den Nährwert. Und genau das holt uns jetzt ein bisschen ein, denn die meisten chronischen Erkrankungen sind A, ein Überfluss, also ein Überfluss an Kalorien etc., aber eben auch eine Unterversorgung mit essentiellen Nährstoffen, die als Kofaktoren im Stoffwechsel wirken. Mhm. Und das müssen wir jetzt einfach in Einklang bringen und müssen zukünftig uns darauf spezialisieren, dass wir schmackhafte und gesundheitsförderliche Nahrung produzieren. Und das sind natürlich die Lebensmittelproduzenten in der Verantwortung, aber denen fehlt es oft noch an Know-how. Deswegen sind primär jetzt einmal eigentlich auch Ernährungsfachkräfte gefragt, die sich gemeinsam mit der Politik und den Lebensmittelproduzenten zusammensetzen und zukunftsträchtige Ernährungskonzepte kreieren. Da geht es um die Anreicherung unserer Böden, die Anreicherung unserer Lebensmittel, optimierte Produktionsmethoden, Produktion von Tierprodukten abseits vom Tier etc. etc. Das sind so mehrere Aspekte. Und wenn die zusammenlaufen, dann können wir einen Wandel schaffen, der eben nicht mehr auf Kosten zukünftiger Generationen geht, weil aktuell leben wir ja auf Pump unserer Enkel und Urenkel, weil wir ihren Planeten zerstören. Das können wir reversieren und wir können, und wenn man sich das anguckt, was das für Kosten sind, auch wahnsinnig viel Geld sparen. Chronische Erkrankungen sind ein riesen Kostenfaktor. Sie kosten viel Geld, viele Lebensjahre und sie bringen wahnsinnig viel Unglück in Familien und Daten zeigen, dass wir um die 90% der Typ-2-Diabetes-Erkrankungen präventiv vorbeugen könnten. Ungefähr 70% der Darmkrebserkrankungen, der Herzinfarkte etc. etc. Also da wäre wahnsinnig viel möglich und ich denke und hoffe, dass diese Macht, die man am Ende des Tages mit Messer und Gabel hat, viel mehr Menschen auch verstehen.
Aber die Macht, die haben wir, ne? Also wir Konsumentinnen und Konsumenten am Ende, weil die Lebensmittelindustrie, die macht ja das, was wir wollen. Also das heißt, solange wir Bock haben, mit einer Tüte Chips vorm Fernseher zu sitzen, werden die Tüten Chips in die Regale stellen.
Da hast du grundsätzlich recht. Ich denke aber, dass es zusätzlich in beide Richtungen geht. Weil du sagst natürlich vollkommen richtig, dass das Angebot sehr oft Nachfrage gesteuert ist. Und wenn wir uns alle verändern würden, dann würde sich auch die Industrie verändern. Das Problem ist nur natürlich, dass die aktuellen Verhältnisse, in die Menschen reingeboren werden, deren Verhältnisse oder deren Verhalten auch prägen und somit sich auch selbst verstärken. Deswegen denke ich ehrlich gesagt, dass die wirklich großen Veränderungen in diesem Aspekt nicht nur aus der Bevölkerung kommen können. Mhm. Sie müssen dort angestoßen werden, mit Sicherheit. Aber sie müssen auch eine breite politische Ebene erreichen.
Das heißt, da müsste irgendwie was passieren, also mit Anreizen, ja. Subventionen oder wie auch immer auf der politischen Ebene.
Es müssen mehr Forschungsgelder in solche Projekte fließen. Mhm. Gerade zum Beispiel das Thema der zellbasierten Landwirtschaft ist überwiegend privat finanziert und dann wundern wir uns, wenn es irgendwelche Patente dann darauf gibt und ärgern uns. Natürlich, wenn es keine öffentlichen Gelder dafür gibt, das wäre wichtig, mehr öffentliche Forschungsgelder und auch, ehrlich gesagt, zumindest in den wichtigen Dreh- und Angelpunkten mehr Einwirken von politischer Ebene. Denn man muss zumindest einmal Anreize, Nudging schaffen oder vielleicht auch noch etwas weitergehen.
Jetzt ist ja durchaus so ein bisschen was passiert. Also gerade in den Jahren, wo du dich quasi ausgebildet hast, habe ich so das Gefühl, gibt es auch so ein bisschen Bewegung. Das Thema gesunde Ernährung hat eine breitere Öffentlichkeit bekommen. Es interessieren sich mehr Leute für das, was sie essen. Ist das jetzt so der erste wichtige Schritt, die erste Phase zu dem, was du eben beschrieben hast, zu dem Wechsel, der jetzt zwangsläufig früher oder später passieren muss?
Ich denke ja, weil die Beschäftigung mit Ernährung ist natürlich auch ein, also im besten Sinne ein Luxusproblem. Mhm. Denn wir haben so viele akute Probleme, die unser Überleben und unser Wohlbefinden auf tagtäglicher Ebene gefährden, hinter uns gelassen. Und dadurch, dass wir aber mittlerweile einfach so eine große Weltbevölkerung sind, haben wir andere Probleme auf unserem Wohlstand sozusagen aufgebaut und die müssen wir jetzt lösen. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich meine Generation oder auch schon die danach deutlich mehr mit dem Thema beschäftigen und ich bin insgesamt, wenn ich mir angucke, wohin die Technologie geht, wohin das Bewusstsein der Gesellschaft geht, eigentlich super, super enthusiastisch und sehr positiv gestimmt, dass unsere Welternährung sich genau in die richtige Richtung bewegt.
Jetzt haben wir eben am Anfang, als ich diese drei Ausschnitte aus der Redaktion gespielt habe, relativ viel über Fleisch gehört, ne? Und über Fleischersatz, über Tiere, Tierwohl und so weiter. Ist es eigentlich der richtige Weg, deiner Meinung nach, diesen Fleischersatzgedanken zu verfolgen? Weil es gibt ja durchaus auch das Argument von Leuten, die sich vegetarisch, die sich vegan ernähren, dass es eigentlich totaler Quatsch ist, wenn man Fleisch imitiert, weil es ja dann immer noch quasi dieses Gefühl von Fleischessen in uns ist. Und das sollten wir eigentlich irgendwann hinter uns lassen, um zu merken, dass man das gar nicht braucht. Also man braucht nicht diese Konsistenz oder den Geschmack oder so. Es gibt so viele andere tolle Dinge, mit denen man sich auch sehr schmackhaft ernähren kann. Kannst du diesem Argument was abgewinnen?
Ich kann beiden Argumenten was abgewinnen und ich denke auch, dass die Lösung nicht unbedingt im Entweder-Oder liegen muss. Denn auf der einen Seite macht es durchaus Sinn, dass wir in der veganen Ernährungsweise die pflanzlichen Grundnahrungsmittel in den Mittelpunkt rücken und aufzeigen, dass man eben auch ohne Fleisch und Käse sehr spannende kulinarische Eindrücke hinterlassen kann. Auf der anderen Seite macht es aber auch durchaus Sinn, Fleisch zu entproblematisieren, sofern das ein Wort sein kann, weil das Fleisch selbst oder auch der Käse selbst ist nicht das Problem, sondern nur alles, was daran hängt, ist das große Problem. Und wenn man das weggeben könnte, dann bleibt eigentlich ein sehr spannendes Lebensmittel, weil die Textur von Fleisch und anderen tierischen Produkten, die ist sehr spannend, die mögen wir. Das hat natürlich auch was mit einer evolutiven Prägung zu tun, die werden wir nicht in den nächsten Jahrzehnten einfach hinter uns lassen. Das ist eher etwas, wo wir von Hunderten und Tausenden Jahren sprechen, weil genauso lang hat auch die Prägung gedauert. Ich persönlich denke nicht, dass wir davon weggehen müssen, Fleisch und andere Produkte zu essen. Die Welt mag es einfach auch zu gerne. Und wir sehen das ja. Die Rate an vegan lebenden Menschen, die steigt zwar, durchaus auch in beeindruckendem Maße. Was aber noch mehr steigt, ist die Rate an Leuten, die sich flexitarisch ernähren, die also sagen, hey, ich verstehe das alles, ich versuche es zu reduzieren, aber ich kann und möchte mich nicht rein vegan ernähren. Und der Grund ist aber nicht, dass es per se der Veganismus ist, der sich stört, sondern dass es eben kein Fleisch, Milch, Käse und Eier in dieser veganen Ernährungsweise zumindest in genau diesem Maße gibt, wie sie es mögen. Und wenn wir es schaffen, das Tier von der Fleisch- und Milchproduktion zu lösen, dann spricht gar nichts dagegen, das weiterhin zu konsumieren. Und dann halte ich das für hochwertige, gute Lebensmittel.
Wobei man ja jetzt auch sagen könnte, wenn ich jetzt hier irgendwie so ein Sojawürstchen oder so ein Sojaburger esse, dann ist es ja eigentlich auch alles Junkfood, ne?
Ja und nein. Also Junkfood ist ein sehr schwieriges Wort, weil es nicht wirklich definiert ist. Ja. Aber man hat auf jeden Fall diese gesamte Riege an Convenience-Produkten, die sind natürlich im Durchschnitt auf ihren Kaloriengehalt bezogen nährstoffärmer als vollwertige Lebensmittel. Da hast du vollkommen recht. Andererseits darf man natürlich nicht vergessen, dass eine gesunde Ernährungsweise niemals an einzelnen Lebensmitteln hängt, sondern an ihrer Gesamtheit der Lebensmittelauswahl. Soll heißen, egal ob jetzt Sojawurst oder normale Wurst, aus rein ernährungsphysiologischer Sicht kann jedes Lebensmittel in einem gewissen Maße im Rahmen einer gesunden Ernährungsweise stattfinden.
Essen wir zu viel unterm Strich?
Die Frage ist, essen wir zu viel oder bewegen wir uns zu wenig?
Ja, okay.
Und man darf natürlich nicht vergessen, dass Essen natürlich auch diesen kulinarischen, geselligen Aspekt hat, aber primär essen wir ja, um uns mit Energie, also Kalorien und gewissen Bausteinen sowie Mikronährstoffen zu versorgen. Und je mehr wir essen, im Schnitt zumindest, desto höher ist die Chance, dass wir den Nährstoffbedarf decken. Weil auf der anderen Seite, je weniger wir essen dürfen, desto nährstoffreicher muss die Ernährung sein, damit sie den Nährstoffbedarf deckt. Mhm. Und welche Lösung wir zukünftig sozusagen anpeilen, das muss so ein bisschen unsere Gesellschaft entscheiden. Denn wir können auf der einen Seite sagen, wir optimieren den Nährstoffgehalt, sodass wir pro Kalorie mehr Nährstoffe kriegen. Dann können wir auch mit weniger Kalorien unseren Bedarf decken. Mhm. Oder wir versuchen, einen aktiveren Lebensstil zu pflegen, sodass wir eine höhere Kaloriendichte auch verschmerzen können, weil die Kalorienbilanz höher ist. Ich denke aber ehrlich gesagt, dass das Erstere wahrscheinlicher sein wird, weil unser Lebensstil einfach deutlich weniger aktiv ist und das ist auch nicht per se schlecht. Mhm. Er ist einfach komfortabler geworden mit allen vielen Vorteilen und ein paar Nachteilen und wir müssen einfach nur die Ernährungsweise entsprechend ein bisschen modernisieren. Deswegen, ja, wir essen zumindest nicht unbedingt zu viel, weil es ist nicht die Menge, die wir essen, die das Problem ist, sondern die Kaloriendichte, die das Problem ist. Und auch hier könnte man durch einfach lebensmitteltechnologische Eingriffe auch die Energiedichte reduzieren, ohne dass der Geschmack darunter leidet.
Wie wichtig ist denn in Zukunft das Wort, was du gerade gesagt hast, also Lebensmitteltechnologie, also wie sehr werden unsere Lebensmittel in Zukunft komponiert werden? Also die, weiß ich nicht, die Möhre, die ich dann kaufe und da ist dann schon irgendwie extra noch irgendwas mit drin an Vitaminen oder Mineralstoffen oder sowas.
Die Technologisierung unserer Welt, nach meinem Verständnis, hat deutlich, deutlich mehr Vor- als Nachteile gebracht und genauso sehe ich das auch in der Lebensmitteltechnologie. Mhm. Das einzige Problem ist eigentlich nur, wenn die Technologie so fortgeschritten ist und wir zu wenig hinterherkommen und nicht wissen sozusagen, was wir mit unserer Macht tun und auf der anderen Seite die Konsumenten und Konsumentinnen mitgenommen werden. Ein sehr klassisches Beispiel dafür ist das Thema GMOs, also gentechnische Veränderung von Lebensmitteln. Ja. Das ist bei den meisten Menschen intuitiv total negativ behaftet, weil die Wissenschaft hier eben einen sehr schlechten Job gemacht hat oder der Wissenschaftsjournalismus, das Thema in die breite Öffentlichkeit zu tragen.
Bei uns in Deutschland, oder? Also bei uns in Deutschland oder
vielleicht
auch
in Amerika
Europa.
Weniger.
Genau, in den USA ist es, glaube ich, ja schon eher so gang und gäbe, oder?
Es ist deutlich verbreitet und es wurde da auch besser kommuniziert. Allerdings trotzdem, wenn man sich die repräsentativen Umfragen anguckt, die breite Bevölkerung versteht die Technologie nicht und hat Sorge und Angst davor und lehnt sie ab. Das sehen wir ja auch in der Bio-Verordnung, die sehr stolz darauf pocht, dass es immer gentechnisch frei ist. Dabei sollte das nicht das Ziel sein. Im Gegenteil, man könnte zum Beispiel Biolandwirtschaft deutlich effizienter und umweltfreundlicher gestalten, wenn man auf kluge gentechnische Veränderung zurückgreift. Und da kommen wir wieder zum Punkt, Schwarz-Weiß-Denken ist in so komplexen Fragestellungen fehl am Platz. Es gibt Probleme und Dinge, die in der Gentechnik ein Problem werden können, wenn wir nicht Acht darauf geben. Mhm. Auf der anderen Seite bietet sie wahnsinnig viel Potenzial und das auch im Bereich von vielen anderen food-technologischen Innovationen. Das heißt, wir müssen so ein bisschen unsere Technophobie als Gesellschaft ablegen und müssen uns etwas mehr öffnen, denn das ist zu unserem eigenen Vorteil. Denn wenn wir es schaffen, gesunde, schmackhafte, preiswerte, ethische und umweltfreundliche Lebensmittel zu produzieren, dann wäre das ein wahnsinnig großer Vorteil für die Bevölkerung. Und der einzige Weg dahin, zumindest der einzige Weg, den ich dahin sehe, ist Foodtech. Nichts anderes.
Kannst du uns da vielleicht irgendwie so mal mitnehmen in diese Welt?
Also zum Beispiel, es gibt die Möglichkeit des Golden Rice, der goldene Reis. Das ist eine gentechnisch veränderte Sorte von Reis, die vor allem in Asien angebaut wird, in Bevölkerungen, wo sehr starker Vitamin-A-Mangel vorherrscht und der führt dazu, dass viele Menschen erblinden. Und Supplementierungen haben nicht wirklich angeschlagen, weil die Bevölkerung das nicht wirklich angenommen hat. Und dann hat man angefangen eben Vitamin A, was eigentlich nur in tierischen Produkten vorkommt, beziehungsweise Beta-Carotin, was der Körper zu Vitamin A konvertieren kann, in diesen Reis zu geben. Deswegen ist er auch golden, weil da eben so viel Beta-Carotin drin ist. Und der hat dieses Problem, zumindest da, wo er angebaut wurde, gelöst. Und plötzlich wurden weniger Menschen blind. Und das hat dem Lebensmittel überhaupt keinen negativen Touch gegeben. Mhm. Es war einfach nur Beta-Carotin drin. Und aktuell verlassen wir uns so ein bisschen darauf, A, was gibt die Natur? Und B, was haben wir mit unseren begrenzten Züchtungsmöglichkeiten in den letzten Hunderten oder Tausenden Jahren daraus gemacht? Aber diese klassische Züchtung, das ist so ein bisschen wie ein bisschen eine Blackbox. Wir wissen nicht so genau, was wir tun und wir sind ein bisschen auf Zufälle angewiesen. Mhm. Mittlerweile könnten wir aber durch die Lebensmitteltechnologie eben auch sehr viel pointierter Veränderungen hervorrufen. Das heißt, wir können vor allem natürlich in Bezug auf die Welternährung, aber auch in unseren Breiten, Lebensmittel mit einem höheren Nährstoffgehalt produzieren. Der Golden Rice ist für die ein sehr gutes Beispiel, aber auch hierzulande sehen wir zum Beispiel anhand der nationalen Verzehrstudie, dass ein überwiegender Teil der Bevölkerung unterversorgt ist mit Vitamin D aufgrund der geografischen Lage oder auch mit Jod aufgrund des Sachverhaltes, dass halt einfach Jod im Laufe der Zeit aus dem Boden gewaschen wurde. Mhm. Wir haben jetzt in den letzten Jahrzehnten halt so Dinge wie die Jodprophylaxe über das Salz gemacht. Das war auch recht effizient, aber es gäbe eigentlich effizientere Methoden. Das wäre ein Punkt. Und auf der anderen Seite eben, dass wir runter auf die Zellebene gehen, dass wir eigentlich generell aufhören, in Lebensmittel zu denken, sondern vielmehr in Stoffen, die wir zu Lebensmitteln zusammenbasteln können. Also, kleines Beispiel. Man kann Hefebakterien dazu bekommen, dass sie Casein, also Milchprotein, produzieren und kann dann plötzlich die komplette Kuh weglassen und kann aus einer bakteriellen Fermentation heraus Milcheiweiß produzieren und somit viel effizienter und auch viel leckerer, weil man es mehr in der Kontrolle hat, Milchprodukte produzieren, etc., etc. Also, das gibt eine ganz, ganz neue Art von kulinarischen Genüssen, eine ganz neue Art von Umweltbewusstsein und natürlich die sämtlichen ethischen Probleme gehen außen vor. Und man kann es auch im Hinblick auf die Pandemien, Übergewicht, Stoffwechselerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Lebensmittel optimieren.
Was glaubst du, wie lange wird das dauern, bis das A, alles so weit ist, dass man es möglicherweise dann auch so produzieren kann, dass es sich für die breite Masse eignet und bis wir so weit sind, dass wir genau das gecheckt haben, dass das halt nicht irgendwie spooky Tech ist, die, weiß ich nicht, was auch immer, alles Mögliche da tut und wir verstehen es nicht, sondern dass das quasi das viel ethischere, der viel moralischere, der viel gesündere Weg ist, uns zu ernähren, auch wenn er uns halt erstmal fremd ist.
Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Da bin ich zu wenig Zukunftsforscher. Da müsste man zum Beispiel die Hanni Rützler vielleicht fragen aus Österreich. Die beschäftigt sich deutlich fundierter mit der Frage. Ich glaube, und aus meinem beschränkten Verständnis, weil ich bin hier natürlich auch wahnsinnig vorbelastet, weil ich in dem Thema drinstecke, in meiner Blase.
Ja, klar.
Das heißt, also wahrscheinlich kann man meine Prognose sicherlich nochmal 10% draufschlagen. Aber ich denke, dass es damit zusammenhängt, wie groß ist der Leidensdruck von außen, sprich Klimawandel, sprich mehr ethisches Verständnis für andere Lebewesen, also Leidensdruck, der hier mitspielt. Und auf der anderen Seite eben die Technologie, wann ist die soweit? Und die Technologie, die wäre theoretisch jetzt soweit. Die muss man noch skalieren, da gibt es noch einige Fragezeichen, aber das ist eigentlich mehr eine Frage, wann und nicht ob. Und je mehr Fokus und Forschungsgelder da reingehen, desto schneller. Das heißt, das hätte man eigentlich in den nächsten Jahren gelöst. Die Frage mit dem Leidensdruck, und da ist eigentlich mein großes Fragezeichen, wie groß ist der und wie schnell schreiten gewisse Dinge voran? Da bin ich auch zu wenig Umweltwissenschaftler. Und mit dem zusammenhängt natürlich auch, wie verhalten sich die Regulatorien, wie verhält sich die Politik? Weil zum Beispiel in Amerika hat, es waren wieder die FDA oder die USDA, die gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall, dass sich diese Technologie, diese zellbasierte Landwirtschaft in den USA ansiedelt und wir werden nichts tun, um dieser Technologie Steine in den Weg zu legen. Solche Statements hören wir aus Europa oder aus Deutschland nichts. Hier wird einfach nichts getan und sehr viel verschlafen und das könnte natürlich, also es kostet Innovationskraft im eigenen Land und das könnte die Technologie und das Voranschreiten natürlich auch unnötig verzögern. Deswegen, also ich würde mich damit halten, was A.T. Kearney, diese Unternehmensberatung, gesagt hat, das klingt optimistisch, aber realistisch, 2040, 60% des Fleisches, was auf der Welt gegessen wird, wird nicht mehr von Tieren kommen. Das halte ich für eine realistische Einschätzung.
Ich bin gespannt.
Wir werden es noch erleben.
Ja.
Ruf mich in 20 Jahren an.
Ich klopfe auf Holz, das machen wir. Wir machen an der Stelle mal einen Break und spielen unser Spiel vom Pferd. Hat auch mit Tieren zu tun, nämlich mit dem Pferd. Ist ein Wahr- oder Falschspiel, es werden keine Tiere darunter leiden. Das heißt, du wirst jetzt gleich drei Geschichten hören. Eine dieser drei Geschichten ist tatsächlich eine falsche Geschichte. Und dein Job ist es, herauszufinden, welche die falsche Geschichte ist. Und im Zweifel haben diese Geschichten auch irgendwas mit dir zu tun.
Oh, shit.
Aber das wird dir Insa Backe aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion jetzt verraten.
Alles klar. Verehrte Feinschmeckergemeinde.
Ich flippe aus. Rauchiger Umami-Aufstrich, grüne Powerwaffeln mit Dillgurkensalat oder Linseneintopf mit Kombu und Meersalat. Danke, Nico, für all deine Tipps und Bücher, was wir mal so essen könnten. Damit bist du übrigens nicht allein. Clemens Wilmenroth hatte auch eine Menge Ideen parat. Nur ist das schon viele, viele Jahre her. Er war der erste Fernsehkoch in Deutschland und als solcher hat er seinen Fans ziemlich abenteuerliche, selbst erfundene Gerichte vorgesetzt. Drei davon werden dir jetzt serviert. Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch. Zwei gibt es wirklich. Aber eins ist ein falscher Hase. Also lass dir nichts vom Pferd erzählen.
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
Da spricht die Insa ja einen Bereich an, den wir noch gar nicht so richtig gestreift haben. Du gibst auch Rezepttipps, also du weißt auch, was schmeckt.
Ja, das würde ich von mir behaupten, wobei man sagen muss, die Kochbücher, also Ende Mai kommt das vierte Buch raus,
ja,
und zwei dieser Bücher sind Kochbücher, wobei die Rezepte da zwar in Zusammenarbeit mit mir entstanden sind, aber von einem sehr geschätzten Kollegen, vom Sebastian Kubin, der die kulinarische Seite bedient. Ich habe zwar natürlich auch in der Küche gestanden, aber ziehe mich da eher raus, konzentriere mich auf meinen Fachbereich der Ernährungswissenschaft, aber ich habe natürlich auch eine Vorliebe für gutes Essen.
Ich würde vorschlagen, wir starten mal mit den drei Geschichten, die uns jetzt hier Insa präsentieren möchte, und versuchen mal herauszufinden, und mit wir meine ich vor allem dich, welche dieser Geschichten denn wohl wahr sein könnte und welche die falsche ist. Das ist Geschichte Nummer eins.
In Geschichte Nummer eins wird die aufkeimende Reiselust der Nachkriegszeit in einer Erfindung von Clemens Wilmenroth als Vorspeise serviert.
Ja. Er ist der erste Fernsehkoch in Deutschland gewesen. Und ihm war es wichtig, dass am Herd so richtig schön ausprobiert wird. Neue Sachen fand er toll. Und so ist auch er der Erfinder des Toast Hawaii geworden.
Wissen Sie, es gibt ja in der Küche keine feste Vorschrift. Es ist ja keine Kaserne. Es kann jeder machen in der Küche, was er will.
Und somit schuf er echte Legenden. Mit einfachsten Mitteln, die in vielen Haushalten vorhanden waren.
Das Menü, was ich demonstrieren will, heißt
Torero-Schnittchen. Olé! Allein der Name und wie flammend Wilmenroth die Zubereitung vortrug, ließ alle Herzen höher schlagen. Für die Torero-Schnittchen nahm er ein handelsübliches Weißbrot, machte inmitten der Zutaten eine kleine Arbeitsfläche frei und als nächsten Schritt
schneiden wir den Toast ab und legen ihn hinein.
Dann erstens das Brot toasten, buttern und mit der Leberwurst bestreichen. Zweitens die Tomaten auf Scheiben schneiden und auf die Leberwurst legen. Jetzt die Zwiebelringe darauf legen. Drittens nun auf das Ganze jeweils zwei Spiegeleier legen. Mit Pfeffer, Salz und Paprika edelsüß würzen. Mit einer sauren Gurke garnieren und sofort servieren.
Und ich hoffe, dass er sich mit diesem fantastischen Gericht auch in Ihr Herz, in Ihren Magen und auf Ihre Tafel einschreiben. Dazu wünsche ich Ihnen heute schon recht guten Appetit.
Das war Geschichte Nummer 1.
Nee.
Das glaube ich nicht.
Wie hieß das Ding jetzt? Was? Torero-Toast?
Torero-Schnittchen. Ja, war ein Toast.
Schnittchen. Nie gehört. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob ich von Clemens Wilmenroth jemals gehört habe. Aber so erstes Bauchgefühl, Torero-Schnittchen, die Geschichte, könnte die stimmen?
Die Geschichte klang realistisch. Ich habe halt genau zugehört und es wurde ja sehr geschickt aus den Originalpassagen von ihm einiges zusammengeschnitten.
Ja.
Und die Torero-Schnittchen haben ja einen weiblichen Artikel und es wurde am Ende aber kein weiblicher Artikel verwendet, sondern dann im eingesprochenen Bereich wurde von der oder das gesprochen.
Oh.
Das hat mir ein bisschen aufhören lassen.
Oh, ja. Guck mal einer an, da hört aber jemand ganz genau zu. Okay. Dann halten wir das mal im Hinterkopf, dass da möglicherweise ja schon ein logischer Fehler drin steckt. Gucken wir mal, was die nächsten beiden Geschichten so mitbringen. Das hier ist Geschichte Nummer 2.
In Geschichte Nummer 2 wird aus einem Hauptgang ein abenteuerliches Versprechen.
Die Finger des Kochs sind tabu, das müssen Sie sich merken. Wie der Köchin natürlich auch.
Ein typischer Schwurbelsatz von Clemens Wilmenroth. Dafür liebten ihn die Zuschauer.
Passen Sie auf, das sieht aus wie ein Abenteuer. Aber es ist ganz harmlos.
Es gab in der Nachkriegszeit eine absolute Reisesehnsucht, die Wilmenroth ganz lässig bediente. Denn beim Kochen erfand er nicht nur Geschichten.
Unvergessen sind auch seine übertriebenen Namenskreationen für einfache Gerichte, wie etwa arabisches Reiterfleisch für ein einfaches Hackfleischgericht, venezianischer Weihnachtsschmaus für ein paniertes Schnitzel, aber auch päpstliches Huhn, Zwiebelsuppe René, flambierte schwarze Banane, Würstchen mit Austern und viele weitere mehr.
Wie zum Beispiel den Westerwälder Bohnenkuss. Dabei handelt es sich um eine zu der Zeit waghalsige Kombination aus grünen Bohnen mit herzhaftem Speck, verlorenen Eiern und Ananas aus der Dose.
Dafür wurden die Bohnen gekocht, der Speck gebraten, die Dose geöffnet und die Ananas zum Speck gegeben.
Dann ging Clemens Wilmenroth an einen Topf mit Essigwasser, nahm das erste von drei Eiern und erklärte, was nun zu tun ist. Wir
schlagen das Ei auf und geben es in das kochende Essigwasser hinein. Dort überlassen Sie die Eier ruhig Ihrem Schicksal. Es passiert gar nichts.
Aber danach, wenn alles angeordnet und auf dem Teller drapiert ist, Herrlich. Ein Gericht so sonor und verwegen vorgekocht. Auch die Herren waren begeistert. Damit wurde der Westerwälder Bohnenkuss über Jahrzehnte zu dem Renner auf den Tischen bei Hochzeitsfeiern und Familienfesten. Das war Geschichte Nummer 2.
Wirklich, meinst du das ernst?
Der Renner auf Hochzeiten und Familienfesten. Nie gehört.
Westerwälder Bohnenkuss. Auch nie gehört. Also was mir skeptisch stimmen würde, wenn eines der Gerichte ohne tierische Zutaten auskommen würde, weil das gab es damals sicherlich nicht. Also, nachdem da auch wieder Eier drin waren, klingt es zumindest realistisch.
Aber es war zumindest sonst kein Fleisch. Obwohl, nee, da war auch von Schinken mal die Rede, ne? Oder
genau. Ja, klingt exotisch, aber müssten wir mal probieren, wie schmeckt, wenn es gibt.
Eine Geschichte haben wir noch. Hören wir doch mal rein. Mhm.
In Geschichte Nummer 3 wird aus einer Nachspeise eine Frage auf Leben und Tod.
Der Fantasie von Clemens Wilmenroth waren keine Grenzen gesetzt.
Und nun kommen wir zum eigentlichen Thema, meine Lieben, zur gefüllten
Erdbeere. Ja, warum auch nicht? Wenn man sogar kleine Oliven füllen kann, dann sollte eine Erdbeere doch gar kein Problem sein. Nur, womit soll sie gefüllt werden? Was ist klein genug und könnte passen? Wilmenroth hatte eines Morgens im Bett die zündende Idee.
Mit einer Mandel.
Das war ein Paukenschlag. Die gefüllte Erdbeere war fortan in aller Munde. Und nicht nur das.
Es meldeten sich sogar Konkurrenten, die diese Erfindung für sich beanspruchten.
Aber sie hatten nicht mit dem kämpferischen Helden an den Töpfen gerechnet, der doch tatsächlich in seiner Sendung zum Messer griff.
Sie sehen, ich setze mir dieses scharf geschliffene Messer an die Brust.
Und sich und seine gefüllten Erdbeeren bühnentauglich in Szene.
Sollte jemand sonst auf der Kruste dieses Planeten...
Er hob theatralisch die Hand und fragte, ob jemand schon mal eine gefüllte Erdbeere gesehen oder womöglich sogar gegessen habe. Das sei nämlich ausgeschlossen, denn die Premiere der Beere erfolgte ja genau in dem Moment. Also sollte dennoch jemand schon mal Kontakt gehabt haben, so...
Melde er sich sofort. In diesem Augenblick wird dieses blitzende Ding in mein armes Herz hineinfahren. No, es meldet sich niemand, können wir ja weitermachen.
Beziehungsweise aufhören. Denn mit dem Beginn des Siegeszugs der gefüllten Erdbeere endet das Rätsel. Das war Geschichte Nummer 3.
Ach komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Abstrus, alles abstrus irgendwie. Also ich möchte auf jeden Fall nicht in deine Haut stecken. Ich wüsste jetzt nicht so ganz genau, anhand welcher Anhaltspunkte ich mich jetzt weiter hier nach vorne hangeln wollen würde, weil alle drei Gerichte und alle drei Geschichten sind irgendwie... seltsam. Hast du ein Gefühl?
Ja, also zuerst Gratulation an das Team, das das zusammengestellt hat. Fand die sehr kreativ und cool gemacht. Also es gibt so zwei Anhaltspunkte, in die ich gehen würde. Zum einen, aber das ist eher was Kleines, deswegen würde ich nicht danach gehen.
Ja.
Die Chance auf diesen grammatikalischen Schnittfehler beim ersten Gericht.
Bei den Torero-Schnittchen, ja.
Genau, bei den Torero-Schnittchen. Andererseits würde ich aber, und das wäre mein Tipp, dass die gefüllte Erdbeere erfunden war, weil... die im Gegensatz zu den anderen beiden ja keinen coolen Namen hatte und der Clemens doch so bekannt war für seine verrückten Namen. Und deswegen würde ich am ehesten darauf tippen.
Das finde ich richtig gut beobachtet. Das ist mir gar nicht aufgefallen, ja. Die Insa macht das natürlich dann extra, dass sie dann irgendwie die Ausschnitte so wählt, dass sie in keinem Fall irgendwas sagen. So, ne? Der hat ja das Wort gefüllte Erdbeere an keiner Stelle in den Mund genommen. Mm. Ne? Aber das hat er auch bei den anderen Sachen nicht gemacht. Aber die Argumentation, die finde ich echt richtig gut. Ich würde sagen... ja, lassen wir das einfach mal so stehen und hören, was Insa dazu sagt.
Sehr gerne.
Dann ist das hier die Auflösung.
So, dann wollen wir jetzt mal in die Töpfe gucken. Geschichte Nummer 1 ist wahr. Es gibt sie, die Torero-Schnittchen. Clemens Wilmenroth machte aus seinen Gerichten Geschichten und nährte damit das Fernweh und die kulinarische Neugier. Geschichte Nummer 3 ist auch wahr. Die gefüllte Erdbeere ist tatsächlich eine erfolgreiche Erfindung des ersten deutschen Fernsehkochs. Seine Karriere endete nach 185 Folgen nicht durch das Messer, sondern durch Schleichwerbung, die er für verschiedene Dinge machte, was aber nicht geduldet wurde. Und damit ist klar, den Westerwälder Bohnenkuss gibt es leider nicht. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste und schon gar nicht aus der Hand von Clemens Wilmenroth.
macht ja nichts draus. Also gerade bei Geschichte Nummer 2 hätte ich sehr wenig Anhaltspunkte dafür gefunden, dass sie geflunkert ist. Oder man musste sich nochmal ganz genau anhören.
Gut gemacht.
Ja, definitiv. Hey, aber dafür haben wir jetzt 2 Wahnsinnsrezepte. Nein, eigentlich 3. Also es spricht ja nichts dagegen, auch dieses Westerwälder Bodenkussgerät mal auszuprobieren, wenn man denn mit Eiern kochen möchte. Das wäre das einzige Problem, was du damit hättest.
Oder wir machen eine vegane Version im nächsten Kochbuch davon.
Ja.
Mit Referenz auf die heutige Geschichte.
Ja, ich bitte darum. Dann koche ich das mit dir. Das ist doch ein Wort, auf jeden Fall. Lass uns doch vielleicht noch gerade so ein bisschen in die Kulinarik abdriften zum Schluss, so ein Stück weit. Ich möchte was an meiner Ernährung verändern. Ich möchte mich vielleicht vegetarisch oder vielleicht sogar auch vegan ernähren. Wie würdest du uns das jetzt schmackhaft machen, jetzt jenseits, also im wahrsten Sinne des Wortes, jenseits der Sachebene?
Bevor ich das sehr gerne mache, aber ein kleiner Hinweis noch zur Sachebene.
Ja.
In dem ganzen Thema geht's ja oder muss es nicht nur um ganz oder gar nicht gehen.
Ja.
Natürlich freue ich mich als ethisch motivierte Person, wenn jemand sich ganz vegan ernährt, aber wie zum Beispiel der Autor Jonathan Safran Foer auch gesagt hat in seinem Buch Tiere essen. Für die Welt, also ethisch, aber auch ökologisch, macht es zumindest einmal kurzfristig keinen Unterschied, ob die halbe Welt aufhört, tierische Produkte zu essen oder ob die gesamte Welt den Konsum tierischer Produkte um die Hälfte reduziert. Am Ende des Tages wäre das dieselbe Menge. Und von daher wäre die Reduktion von tierischen Produkten auch schon mal wahnsinnig viel geholfen. Und wenn wir in die Richtung als Gesamtbevölkerung gehen, könnten wir wahrscheinlich schneller mehr verändern, als wenn aus den 1%, 2% oder 3% werden an rein vegan lebenden Menschen. Das nur vorab.
Darf ich noch ganz kurz zwischenfragen, weil du das Buch erwähnt hast, Tiere essen, ist das was, was du empfehlen würdest?
Auf jeden Fall. Also das ist ein sehr lesenswertes Buch. Andreas Grabolle hat Kein Fleisch macht glücklich geschrieben, Richard David Brecht, Tiere denken. Mhm. Also da gibt es sehr viele Bücher, aber klar, Jonathan Safran Foer, das war nicht umsonst so ein erfolgreiches Buch weltweit gesehen.
Mhm. Wie erklärst du dir das eigentlich, dass wir das nicht miteinander zwangsläufig verbinden? Also das, was so auf unserem Teller landet und ja den Fertigungsprozess quasi oder was da vorher passiert ist.
Ja, diese kognitive Dissonanz, die hier herrscht zwischen dem, was es eigentlich ist und dem, was wir sozusagen uns selbst glauben machen wollen, was es ist, das lässt sich, und da bin ich zu wenig Psychologe, aber zumindest Psychologen und Psychologinnen sagen, das lässt sich ganz gut erklären, weil die Art und Weise, wie diese Lebensmittel produziert werden, eigentlich nicht im Einklang mit den ethischen Werten der allermeisten Menschen steht. Mhm. Und wenn man etwas erlebt, was man aber eigentlich gern machen möchte, weil man es in diesem Aspekt aus geschmacklichen Gründen mag oder weil es bequem ist oder weil man es schon immer so gemacht hat oder positive Kindheitserinnerungen damit hat, dann muss man natürlich irgendeinen psychologischen Mechanismus entwickeln. Das ist nichts, was man aktiv vorantreibt, sondern das passiert von alleine, sodass man eben das Tier von dem Tierprodukt entkoppelt. Und natürlich macht auch die Werbung und die Lebensindustrie alles dafür, dass wir eben nicht das Tier in dem Produkt sehen. Es ist ja komplett zweckentfremdet, wenn wir es dann am Tisch haben. Mhm. Und ich denke, dass das hier der Punkt ist. Und das ist aber auch einer der Gründe, die mich positiv gestimmt machen, dass die meisten Menschen eigentlich nicht wollen, dass für ihr Essen ein Lebewesen getötet wird, ein Herz aufhört zu schlagen. Es gibt manche Leute, denen ist egal, aber die allermeisten Menschen sind mit dem Thema nicht wirklich konform. Aber sie haben halt noch wenig Alternativen und da kommt eben die Lebensindustrie ins Spiel. Wenn wir gute Alternativen haben, die bequem, preiswert sind und lecker, dann werden die Leute auch switchen.
Dann switchen wir jetzt nochmal gedanklich auf das vegane Leben. Wie steige ich am besten ein?
Ja, also ich denke mal, das Wichtigste ist einmal das Mindset, was über dem Ganzen drüber ist. Es ist schon mal sehr cool, dass man sich dafür interessiert und versucht, etwas zu ändern. Man muss nicht von heute auf morgen perfekt sein. Das heißt, man macht so viel, wie es geht. Man sollte dabei Spaß haben, denn man macht zwar eine gute Sache, aber das kann auch kulinarisch spannend sein. Denn natürlich wird man einige Lebensmittel aus dem Speiseplan streichen. Die meisten vegan lebenden Menschen berichten aber davon, dass sie viel mehr neue Lebensmittel kennengelernt haben, als sie vegan wurden, als die Lebensmittel, die sie eben hinter sich gelassen haben. Mhm. Und ich denke, ein guter Einstieg ist, dass man sich bei einem der, so war es bei mir damals auch, bei einem der veganen Organisationen von ProVeg über PETA, Vegane Gesellschaft Österreich, wenn man in Österreich ist, Albert Schweitzer Stiftung, die haben alle so kostenlose vegane Starterprogramme, wo man sich per E-Mail einträgt und dann kriegt man je nach Programm zwischen einer Woche und 4 Wochen regelmäßig E-Mails mit Rezeptinspirationen, mit Informationen über die Planung und Umsetzung der veganen Ernährung, ein bisschen was zum Thema Ökologie, Ethik etc. und hat das in so kleinen, schönen Happen dann aufgeteilt. Und ich denke, das kann man immer mitnehmen. Das kann auf jeden Fall, also mich hat es damals auch sehr unterstützt und deswegen kann ich das nur empfehlen. Und auf der einen Seite einfach einmal gucken, was so im eigenen Umfeld vielleicht auch schon vegan ist. Das heißt, je nachdem, was man zum Frühstück isst, wie kann man vielleicht das Frühstück leicht veganisieren? Pflanzenmilch anstatt Kuhmilch, Hummus anstatt Leberwurst etc. Was gibt es vielleicht in der Kantine oder im Restaurant, wo man zum Mittag isst an veganen Optionen? In welcher Abteilung vom Supermarkt war ich denn vielleicht noch selten, wo vielleicht eben die veganen Alternativen stehen? Was gibt es denn da alles zu probieren? Und mit der Einstellung rangehen, dass einiges schrecklich schmecken wird, denn nur weil es vegan ist, ist es nicht automatisch super. Es gibt schreckliche vegane Lebensmittel und schreckliche nicht vegane Lebensmittel. Mhm. Und auf beiden Seiten denke ich mal, wie konnte das jemals die Probephase überwinden und auf den Markt kommen? Das muss doch jemand gegessen haben. Und genauso viele gute gibt es aber natürlich auch. Und deswegen vielleicht auch gucken, wir haben in unseren Büchern oder auch auf den Webseiten oft Produktempfehlungen, dass man vielleicht nicht alle schlechten durchprobieren muss, sondern gleich mit den guten anfängt. Mhm. Und ansonsten, ja, neugierig bleibt, sich austauscht. Es gibt wahnsinnig gute Rezepte-Blogs, wo man kostenlos hunderte Rezepte bekommt. Sei es der Eat This-Blog von Jörg und Nadine oder Veggies-Blog von Lea Green oder auch der von Bianca Zapatka. Da gibt es so viele leckere Rezepte und da wird man auf jeden Fall fündig. Und ansonsten, wie gesagt, jeder Schritt in die richtige Richtung ist aus meiner Sicht sehr begrüßenswert. Niemand wurde perfekt geboren oder ist perfekt in allen Aspekten und vegan lebende Menschen treffen vielleicht in Essen oder mit Sicherheit in Essensentscheidungen bessere Entscheidungen als der Durchschnitt, aber in anderen vielleicht auch schlechtere Entscheidungen und daher geht es eben nicht darum, ein besserer Mensch als jemand anders zu sein, sondern höchstens vielleicht den Anspruch zu verfolgen, eine bessere Version von sich selbst zu sein. Hm.
Deine größte vegane Lebensmittelentdeckung, also was ist das Produkt, wo du sagst, wow, das ist, das war ein Gamechanger?
Gute Frage. Ich bin schon so lang, also so lang. Ich kann mich kaum noch erinnern, was ich vor 5 Jahren gemacht habe und ich bin jetzt ja schon 8 Jahre vegan. Deswegen, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich sehr geflasht war von 2 Gerichten, die eigentlich beide in dieselbe Richtung gehen. Und zwar das eine war von Björn Moschinski, ist ein Vegankoch aus Deutschland, sein veganer Eiersalat. Mhm. Und das andere war ein Rührtofu, also im Prinzip ein Äquivalent zum Rührei, das es in vielen Varianten gibt. Ich weiß gar nicht, wer mir das zum ersten Mal gemacht hat. Und was ich daran halt so krass fand, und das war, hat für mich auch so ein Schalter umgelegt, die haben geschmacklich und vor allem auch der Eiersalat von der Textur her halt 1:1 geschmeckt wie das Original. Das war nämlich damals auch noch gar nicht so lange her, dass ich das gegessen hatte. Ja. Und der Trick dahinter war, dass sogenanntes Kalanamak-Salz verwendet wurde. Das ist ein Schwefelsalz. Und das hat mir halt gezeigt, eben das Ei kein Monopol auf den Geschmack von Ei hat, sondern dass es, wenn man das halt auf die biochemische Ebene runterbricht, es gewisse schwefelhaltige Verbindungen sind, die halt dieses Ei-Aroma kreieren. Und das hängt halt im Ei, das kann man aber auch über das Salz reinkriegen, über dieses spezielle Schwefelsalz. Mhm. Und so ist es auch mit den meisten anderen Geschmäckern. Und deswegen sind mir diese Gerichte in Erinnerung geblieben, weil ich da gemerkt habe, so krass, es geht natürlich nicht nur darum, in der veganen Küche dauernd alles nachzuahmen, was man kennt, aber natürlich geht es darum, vertraute und liebgewonnene Geschmäcker in einen neuen Kontext zu integrieren. Und sei es jetzt der Geschmack von Eiern, der Geschmack von Käse oder der Geschmack von Fleisch und Fisch, man kann all diese Aromen über die richtige Würzung und Zubereitung auch in einen veganen Kontext bringen.
Wie siehst du das Thema Insekten?
Ja, also wie alles natürlich differenziert und ich würde jetzt weder sagen auf jeden Fall ja oder auf keinen Fall ja. Ich kann mir vorstellen, dass es zum gewissen Aspekt im zukünftigen Proteinmix einen Platz haben wird. Ich glaube aber eher, dass es ein temporärer Platz ist, denn zum einen muss man die Frage stellen, wie du es richtig gemacht hast, was sind denn die ethischen Belange? Nun muss man, nur weil etwas lebt, nicht unbedingt dem einen ethischen Wert zu messen, denn die ethische Bewertung erfolgt ja auf Parametern wie der Leidensfähigkeit, der Interessen. So eine Pflanze lebt auch, aber sie hat kein zentrales Nervensystem und man kann daher nicht von einem Interesse sprechen. Bei den Insekten ist es halt schwierig. Bei einigen Insekten weiß man, dass sie leidensfähig sind, bei anderen ist es unklarer. Aber ich würde sagen, im Zweifelsfall eher für das potenzielle Opfer und deswegen würde ich aus dem ethischen Aspekt eher davon abraten. Ein zweiter Aspekt ist, ja, auf der einen Seite essen Leute ohne zu hinterfragen. Niemand fragt, was in seinem Nugget drin ist genau und man möchte es auch irgendwie nicht wissen. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass auch so ein Insekten-Nugget durchgehen würde. Andererseits haben Leute schon in den meisten, zumindest in unserem Kulturkreis, echt eine Abneigung gegen die meisten Insekten und bekommen nicht unbedingt Appetit. Und da frage ich mich, warum müssen wir unbedingt aus irgendeinem Insekt oder einem Mehlwurm irgendetwas Zweckentfremdetes machen, wenn wir die Grundbestandteile, die wir eigentlich haben wollen, weil wir wollen ja nicht ein Insekt haben. Beim Rind wollen wir das Steak haben. Das ist verständlich, dass wir da einen Rind haben. Aber beim Insekt wollen wir ja eigentlich nur das Protein in erster Linie und gewisse andere Makro- und Mikronährstoffe. Und all diese Stoffe können wir auch aus nicht tierischen oder Nicht-Insektenquellen bekommen. Daher stellt sich mir die Frage, warum wir diesen Umweg über das Insekt gehen sollten. Und natürlich auch die nächste Frage, und da bin ich aber zu wenig in dem Bereich involviert und informiert. Ich weiß es nicht, welche Insektenarten sich wie gut unter den klassischen Intensivtierhaltungsmethoden halten lassen. Und das ist auch mehr ein Gedankenexperiment, ich habe auch hier keine Antwort, wenn jetzt ein Schweinestall oder so irgendwie plötzlich aufbricht und dann entfliehen da Schweine, okay, uncool, aber die kriegt man wieder. Mhm. Aber wenn wir jetzt irgendwie irgendwelche fliegenden potenziell vielleicht sogar Insekten oder hüpfenden Insekten in riesen Mengen halten. Und da gibt es irgendein Sicherheitsproblem. Keine Ahnung, was dann für eine Apokalypse kommt, so biblischen Ausmaßes.
Ja, du hast recht. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber das kann, ja klar, kann natürlich passieren. Ne?
Ja, kann passieren. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich, einige Insekten sind noch nicht geeignet, weil sie ihr Protein in Form von Chitin gebunden haben, was der Mensch nicht verstoffwechseln kann. Andere könnte man aber essen. Letztendlich bin ich der Meinung, dass wir uns in der Zukunft entwickeln, wo wir jegliches Lebewesen einfach nicht mehr zu unserem Zweck sehen, sondern als Individuum sehen und wertschätzen, vor allem dann, wenn wir es einfach nicht mehr müssen. Das ging zumindest mir damals so. Ich war jetzt nie vegan, weil ich per se so ein riesen Empathie für Tiere hatte und mir gedacht habe, boah, ich würde am liebsten auf einem Bauernhof mit Schweinen leben. Mhm. Aber ich habe halt einfach respektiert, dass für mein Essen kein anderes Lebewesen sterben muss. Und interessanterweise habe ich mit der Zeit, mit den letzten 8 Jahren, wo ich schon aufgehört habe, Tiere zu essen, plötzlich deutlich mehr Empathie ihnen gegenüber entwickelt, weil ich natürlich auch diesen Selbstschutz nicht mehr brauchte. Weil wenn du ein Schwein essen möchtest, dann solltest du besser keine Empathie mit ihm haben. Ja. Und wenn das fällt, denke ich, werden wir aufhören und zukünftige Generationen werden die Stirn runzeln und gucken, warum haben wir jemals Fleisch aus einem Tier gewonnen, wenn es doch eine viel ökonomischere, ökologischere und ethischere Variante gibt. Und Insekten, denke ich, vielleicht eine Zwischenlösung, aber auf jeden Fall, oder relativ sicher nichts auf Dauer.
Nico Rittenau ist zu Gast gewesen hier in Deutschlandfunk Nova in Dein Sonntag. Und wenn ihr euch mit dem Thema weiter beschäftigen wollt, dann sag einmal bitte, wie findet man dich auf YouTube?
Also auf sämtlichen sozialen Kanälen einfach meinen Namen eingeben. Nico Rittenau mit K und Doppel-T. Und also das Nico mit K und das Rittenau mit Doppel-T.
Und du hast eben davon gesprochen, dass jetzt ein Buch rausgekommen ist oder rauskommt. Habe ich das richtig im Kopf?
Yes. Mit dem etwas kecken Titel Vegan ist Unsinn.
Vegan ist Unsinn. Ist auf jeden Fall ein mutiger Titel. Nico, vielen lieben Dank für das Gespräch und dir noch einen schönen Tag.
Die Freude war ganz meinerseits. Danke für die Einladung.
Gerne. Tschüss.
Ciao, mein Lieber.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.